Hallihallo allerseits. Zeit für unser Abendgebet. Ihr Lieben, ich möchte euch heute etwas vorlesen. Ein Leser hier aus unserem Kanal, der schreibt mir immer mal wieder und ist so nett, mir Texte zuzuschicken, die man sonst schwer findet. Und so hat er mir vor einigen Tagen einen Brief geschickt, eine E-Mail, und darin erwähnt er Manfred Küber. Manfred Küber, von dem habe ich euch hier im Kanal auch schon vorgelesen. Der hat wunderschöne Fabelgeschichten berichtet. Er ist auch schon, er muss auch so vor 100 Jahren etwa gelebt haben. Und Manfred Küber war ein ganz hervorragender Denker. Ich glaube, er war Vegetarier. Er war ein enormer Tierschützer und er war ein hochspiritueller Mensch mit einer Menge Humor. Also vielleicht kann sich der eine oder andere von euch erinnern an die Geschichte mit dem Oberaffen, die ich euch hier mal vorgelesen habe. Aber es müsste auch schon 2-3 Jahre her sein. Ja, und die Geschichte, die mir jetzt zugeschickt wurde, da heißt es folgendermaßen. Das schreibt hier dieser Leser. Manfred Küber, einer der wenigen großen Geister, den Sie auch kennen, hat mit dieser Kurzgeschichte genau auf den Punkt getroffen. Vielleicht kennen Sie ja die Geschichte Nachruhm, in der über die grausigen Tierversuche richtig und wahr geurteilt wird. In der heutigen Medizin und Wissenschaft wird das zum größten Teil noch immer als selbstverständlich angesehen. Allein schon deshalb wird daher eine gründliche Reinigung auf dieser Erde kommen müssen. Die Geschichte von Manfred Küber, so schreibt der Leser, ist also seiner Meinung nach Wahrheit. So wahr, als es Gott und die Unsterblichkeit für die Lebewesen gibt. Und er führt dann noch ein, so ergeht es den sogenannten Gelehrten, ob Medizinern, Wissenschaftlern und sonstigen blinden Führern, dann nach dem körperlichen Tode. Er meint jetzt die Gruppe von Wissenschaftlern, die eben so arbeiten, wie dieser arme Tropf, über den gleich berichtet werden soll, der diese Zuschrift geschickt hatte. Der Mann, der sagt, ich habe es abgeschrieben aus dem Buch Gesammelte Tiergeschichten, Verlag Gretlein und Co., Leipzig und Zürich. Ja, und diese Geschichte, die also Nachruhm heißt, die möchte ich euch jetzt vorlesen. Aber die ist nicht ganz ohne. Also setzt euch schön in euren Sessel oder legt euch hin, denn es rüttelt an manchen Stellen. Wir beginnen mal mit der Geschichte von Manfred Küber nach Ruhm. Die Totenfeier am Sarge des berühmten Anatomen und Leiters des Physiologischen Instituts der Alten Universität gestaltete sich zu einer ergreifenden Huldigung der akademischen Kreise vor den Verdiensten des großen Verstorbenen. Der Katafalk war mit Kränzen und seidenen Schleifen behängt, in Lorbeer und Blumen gehüllt. Brennende Wachskerzen umrahmten ihn und vor ihm waren auf samtenen Kissen die zahlreichen Orden ausgebreitet, die der gelehrte Forscher mit berechtigtem Stolz getragen hatte. Zu beiden Seiten der Bahre standen die Chargierten der Korporationen mit blanken Schlägern und neben den Angehörigen saßen der Senat der Universität in vollem Ornat, sämtliche Professoren der Hochschule und die Vertreter der Behörden. Der Priester hatte soeben seine Rede beendet, die allen tief zu Herzen gegangen war. Er war ein vorbildlicher Mensch und ein vorbildlicher Gelehrter, schloss er. Er war das eine, weil er das andere war. Denn ein großer Forscher sein heißt ein großer Mensch sein. Wir stehen an der Bahre eines ganz Großen, mit Trübsal in der Seele, weil er uns genommen ist, aber Mitnichten sollen wir trauern und wehklagen, denn dieser große Tote ist nicht tot. Er lebt weiter und stehet nun vor Gottes Thron im vollen Glanze seines ganzen arbeitsreichen Lebens. Wie es denn in der Schrift heißt, sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre Werke folgen ihnen nach. Alle schwiegen ergriffen. Und es fiel auch niemand auf, dass der Priester anscheinend eine Kleinigkeit vergessen hatte, nämlich die, dass der große Tote, der nun vor Gottes Thron stehen sollte, sein ganzes Leben lang für die Überzeugung eingetreten war, dass es gar keinen Gott gäbe. Aber solche Kleinigkeiten werden bei Grabreden meistens vergessen. Hierauf erhob sich der Rektor der Universität mit der goldenen Amtskette um den Hals und sprach mit bewegter Stimme warme Worte des Nachrufes für seinen berühmten Kollegen. Er war allezeit eine Zierde unserer alten Alma Mater und eine Zierde der Wissenschaft, der er sein ganzes Dasein geweiht hatte. Ein Vorbild uns und allen, die nach uns kommen werden, denn auf ewig wird sein Name in goldenen Lettern auf den Marmortafeln der menschlichen Kultur glänzen. Ich kann in diesem ernsten und feierlichen Augenblick nur weniges aus der Überfülle seines Geistes herausgreifen, nur andeuten, wie er unermüdlich an unzähligen Tierversuchen Beweis auf Beweis gehäuft. Ja, es ist nicht auszudenken, welche unerhörten Perspektiven sich mit diesen völlig neuen medizinischen Tatsachen der leidenden Menschheit und der Wissenschaft als solcher eröffnen. Nur nacheifern können wir dem gewaltigen Forscher, der uns solche Wege gewiesen, und wir und die ihn bewundernde akademische Jugend, der er ein Führer zu wahrem Menschentum war. Wir wollen an seiner Asche geloben, sein Lebenswerk fortzusetzen und auszubauen zum Heile der europäischen Wissenschaft und zur Ehre unseres geliebten Vaterlandes. Es hat unserem großen Toten nicht an reicher Anerkennung gefehlt, wie wir dankbar feststellen können. Auch von allerhöchster Stelle sind ihm ehrenvolle Zeichen der Huld zuteil geworden. Alle Blicke richteten sich staunend auf das Samtkissen mit den Orden, die einige Pfund wogen. Ja, noch kurz vor seinem Tode ward ihm die Freude, zum wirklichen geheimen Medizinalrat mit dem Prädikat Exzellenz ernannt zu werden. Eine Ehrung, die mit ihm auch unsere ganze Hochschule als solche empfunden hat. So reich aber sein Ruhm auch war, noch reicher wird sein Nachruhm sein für alle Zeiten. Und wir, die wir ihm nachtrauern, wollen es ihm gönnen, dass er nun Ruhe von seiner Arbeit, auf dass er auf der Asphodelos-Wiese, also das ist die Wiese der Toten, die weder bösen noch schlechten Seelen in der Unterwelt zur Verfügung steht, so heißt es hier als Anmerkung, dass er auf dieser Asphodelos-Wiese Lust wandele mit den großen Geistern aller Zeiten, zu denen ihn seine Werke erhoben haben. Und so darf auch ich schließen mit den Worten meines geistlichen Vorredners, und ihre Werke folgen ihnen nach. Alle waren voller Andacht, teils vor der europäischen Wissenschaft, teils vor dem Prädikat Exzellenz. Der Rektor Magnificus hatte nur die Kleinigkeit außer Acht gelassen, dass die europäische Wissenschaft die Asphodelos-Wiese eine Fabel nennt und von den großen Geistern der Vergangenheit behauptet, dass sie sich in chemische Substanzen aufgelöst haben. Aber das sind ja Kleinigkeiten. Und es ist das Vorrecht der heute üblichen Bildung, ein griechisches Wort zu gebrauchen für etwas, bei dem man sich nichts mehr denkt. Wenn man überhaupt denken wollte, Du lieber Himmel, wo käme man dahin bei unserer heutigen Zivilisation und der europäischen Wissenschaft? Der Vertreter des Staates erklärte, dass der Verstorbene eine Säule des modernen Staatswesens gewesen sei. Und der Vertreter der Stadt sagte, dass der Magistrat einstimmig beschlossen habe, eine Straße den Namen des großen Toten zu verleihen. Der Kirchenchor sang ein Lied. Es war ein altes Lied aus einer alten Zeit. Andere Menschen mit anderer Gesinnung hatten dies alte Lied geschaffen. Und es nahm sich seltsam aus nach den tönenden Worten von heute. Sehr leise und überirdisch sang es wie mit fremden Stimmen durch den Raum. Wie wird's sein, wie wird's sein, wenn wir ziehen in Salem ein, in die Stadt der goldenen Gassen? Dann sank der Sarg in die Tiefe. Der Tote hatte die ganze Zeit dabei gestanden. Ihm war, als habe sich eigentlich nicht viel geändert. Er erinnerte sich nur, einen sehr lichten Glanz gesehen zu haben. Dann war alles wieder wie sonst und er wusste kaum, dass er gestorben war. Nur leichter war alles an ihm. Keine Schwere mehr und keine grobe Stofflichkeit. Ein großes Erstaunen fasste ihn. Es gab also doch ein Fortleben nach dem Tode? Die alte Wissenschaft hatte recht und die neue hatte Unrecht. Aber es war schöner so und es beruhigte ihn sehr, obwohl es anfangs etwas Quälendes hatte, dass er mit niemand mehr sprechen konnte, dass keiner seiner Angehörigen und seiner Kollegen merkte, wie nahe er ihnen war. Immerhin war es tröstlich zu hören, wie man ihn feierte und dass man so zuversichtlich von Gottes Thron und von der Asphodelos-Wiese gesprochen hatte. Nun freilich, die Titel und die Orden fehlten ihm. Sie erschienen nicht mehr greifbar. Aber war er nicht immer noch der große Gelehrte, der berühmte Forscher? Hieß es nicht, und ihre Werke folgen ihnen nach? Er war nun allein. Die Umrisse des Raumes wurden dunkel und verschwammen ins Raumlose. Es war sehr still. Nur ganz ferne verklang das alte Lied, kaum noch hörbar. Wenn wir ziehen in Salem ein, in die Stadt der goldenen Gassen. Ja, das würde nun erfolgen, vielleicht gleich. Eine große Spannung erfüllte ihn, aber in dieser Spannung war etwas von Angst, etwas Unsagbares, eine große, bange Frage, die ihn ganz ausfüllte. Es war auch so dunkel geworden, man konnte nichts mehr sehen. Dann wurde es hell und ein Engel stand vor ihm. Also auch das gab es. Dann würde es ja auch einen Gott geben. Und die vielen Toten, die lebendig waren und das geistige Jerusalem. Wie schön war das alles. Aber der Engel sah ernst und sehr traurig aus. »Wohin willst du?« fragte er. »Ins Paradies.« »Komm«, sagte der Engel. Große dunkle Tore öffneten sich lautlos und sie traten in einen Raum, der grell erleuchtet war. Die Wände waren blutrot und auf dem Boden hockten unzählige verstümmelte Tiere und wimmerten. Sie streckten die zerschnittenen Glieder nach dem Toten aus und sahen ihn aus geblendeten und erloschenen Augen an. Immer weiter, ins Unabsehbare dehnte sich ihre Reihe. »Hier sind die Hündinnen, denen du bei lebendigem Leibe die Jungen herausgeschnitten hast. Hattest du keine Kinder, die du liebtest? Wenn deine Kinder sterben und sie suchen den Vater im Paradies, so werden sie dich hier finden. Es ist das Paradies, das du dir geschaffen hast. Hier sind die Katzen, denen du das Gehör zerstört hast, unter grässlichen Martern. Gott gab ihnen ein so feines Gehör, dass es ein Wunder der Schöpfung ist. Du wirst nichts mehr hören als das. Und hier sind die Affen und Kaninchen, denen du das Augenlicht nahmst. Gott gab es ihnen, um die Sonne zu sehen. Sahst du nicht auch die Sonne dein Leben lang? Du wirst nun nichts mehr sehen als diese geblendeten und erloschenen Augen. Soll ich dich weiterführen? Es ist eine lange, lange Reihe.
Das ist entsetzlich, sagte der Tote.
Ja, das ist es, sagte der Engel.
Leben denn alle diese Tiere weiter? Fragte der Tote.
Alle diese Tiere leben bei Gott, sagte der Engel. Du kannst nicht dorthin, denn sie stehen davor und klagen dich an. Sie lassen dich nicht durch. Was du hier siehst, sind ihre einstigen Spiegelbilder. Es sind deine Werke und sie bleiben bei dir. Du wirst alle ihre Qualen an dir erfahren, bis du wieder zur Erde geboren wirst, um zu sühnen. Es ist ein langer und trauriger Weg, aber sie werden nicht deine einzigen Gefährten sein. Du hast noch einen anderen hier. Sieh her, wer vor dir steht und inmitten in all deiner Werke ist.
Der Tote sah auf und erblickte ein scheußliches Gespenst mit einer menschlichen Fratze, in einem Gewand voll Schmutz und Blut und mit einem Messer in der Hand.
»Ach, das ist das Scheußlichste, was ich jemals sah«, sagte der Tote, und es packte ihn ein Grauen, wie er es noch nie erlebt. »Wer ist dieses Scheusal? Muss ich das immer ansehen?«
»Das bist du«, sagte der Engel.
»Aber die Wissenschaft«, fragte der Tote angstvoll, »habe ich ihr nicht gedient? Gehöre ich nicht zu den großen Geistern, auch wenn ich diese Taten beging?«
»Die großen Geister waren den Tieren Brüder und nicht Henker«, sagte der Engel. »Sie würden dir den Rücken kehren, wenn du es wagen könntest, zu ihnen hinaufzugelangen. Aber du gelangst gar nicht in ihre Nähe. Du warst eine Null und kein großer Geist. Du wusstest es auch, dass du eine Null warst. Du wusstest, dass dir nichts einfallen würde, und darum hast du aus Eitelkeit alle diese Gräuel begangen. In der Hoffnung, der Zufall könnte dir etwas von den Geheimnissen der Natur enträtseln, wenn du sie folterst. Nachher kam die Mordlust, die Herrscherwut kleiner Seelen dazu. Siehst du das alles? Du kannst es deutlich sehen an deinem Spiegelbild. Es hat getreulich alle deine Züge aufgezeichnet. Bleib bei ihm, wasche sein blutiges und schmutziges Kleid, bis es weiß wird wie Schnee. Es kann 1000 Jahre dauern, vielleicht auch länger. Bleibe bei ihm, denn du kannst ihm nicht entrinnen. Es ist dein Gefährte, und diese verstümmelten Geschöpfe Gottes sind dein Paradies. Das alles ist wahr, sagte der Tote. Aber auch wenn ich so dachte und tat, habe ich nicht doch eine Erkenntnis gefördert? Tritt nicht doch die Wissenschaft für mich ein?
Eine Erkenntnis durch Verbrechen? Fragte der Engel.
Erkenntnisse hatte die Wissenschaft einst, als sie ein Tempel war. Ich will dir zeigen, wie eure Wissenschaft heute aussieht.
Ein hässliches gelbes Licht zuckte auf, und der Tote sah einen Narren sitzen, der mit blutigen Händen Kartenhäuser baute. Ein Luftschloss fegte sie um, aber der Narr baute immer weiter.
Ist das alles?« fragte der Tote und klammerte sich hilfesuchend an das Gewand des Engels. »Das ist alles«, sagte der Engel. »Lehrt eure Wissenschaft nicht auch, dass es keinen Gott und keine Vergeltung und kein Leben nach dem Tode gibt? Ich muss nun gehen, bleibe in deinem Paradies.« Der Tote blieb in seinem Paradies und hatte es vor Augen, Stunde um Stunde, Tag für Tag und Jahr für Jahr. Es ist dies mit einer Zeit nicht mehr zu messen, jedenfalls nicht wissenschaftlich. Und das ist doch das einzig Maßgebliche, nicht wahr? Aus sehr weiter Ferne klang ein altes Lied aus einer alten Zeit, kaum noch hörbar und verhallend. Wie wird's sein, wie wird's sein, wenn wir ziehen in Salem ein, in die Stadt der goldenen Gassen? Vielleicht bedeutet dieses Lied doch etwas, denn wir müssen ja alle einmal sterben. Aber wer denkt heute daran im Zeitalter der aufgeklärten europäischen Wissenschaft? Die Zeitungen brachten spaltenlange Nachrufe über den berühmten, großen Forscher und Gelehrten, seine Exzellenz, den wirklichen geheimen Medizinalrat, dessen Tod einen unersetzlichen Verlust für die Wissenschaft bedeute, dessen Name aber für alle Zeiten ein Ruhmesblatt in der Geschichte der Menschheit bleiben würde. Ein herrliches Zeichen unserer fortschrittlichen Kultur und ein Denkmal allen kommenden Geschlechtern, wie es die Besten vor ihm waren. Ehre diesen großen Toten! Tja, sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre Werke folgen ihnen nach.